Ich glaube, meine Wenigkeit kennen die meisten schon. Deswegen, Jan, willst du dich vielleicht mal kurz vorstellen, was dich in diese Session hier bringt?
Gerne. Jan Thiele, der Name, gebürtiger Hamburger und ich hänge auch immer noch hier oben im Norden fest, in der Nähe von Hamburg inzwischen. Ich bin Geschäftsführer der HiFi-T GmbH und wir machen im Endeffekt Betrieb von IT-Systemen und unter anderem und Last arbeiten wir auch seit Jahren zusammen mit MeinImmoPortal, einer der führenden Plattformen für Immobilienmakler-Webseiten am Markt.
Genau. Ja, und wir kamen irgendwo drauf, was beschäftigt uns im Moment, was beschäftigt die Branche. Und da war halt meine Idee zum Thema, ja, auch Angriff auf Webseiten zu berichten und zu gucken, was kann ein Hoster denn da tun, um das zu verhindern. Ist jetzt nicht so ein schönes Thema. Die Anzahl der Teilnehmer spricht eigentlich auch dafür, dass das jetzt nicht etwas ist, wo man sich so gerne mit beschäftigt. Es hat so den Charme einer Zahnwurzelbehandlung. Aber es gibt halt auch Möglichkeiten, sich dagegen zu schützen und Maßnahmen zu ergreifen, solche Dinge zu verhindern. Ich glaube, das könnte eine der Folgen sein, die gerade in der Aufzeichnung häufiger mal abgerufen wird, weil das ein Thema ist, mit dem man sich eigentlich nur beschäftigt, wenn man das Problem hat. Und das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Es ist halt einfach nicht so ein Thema, wo man sagt, hey, super, das macht mir total Spaß. Ist halt ein bisschen, ja, speziell, aber ich denke, es gehört halt auch dazu und man sollte sich da mal Gedanken zu machen, was es denn da so alles gibt. Ich habe da eine kleine Präsentation vorbereitet und ich bin jetzt mal nicht so sehr auf die Technik eingegangen, sondern ich fange das Ganze eigentlich mal an, aus der Perspektive der Gründe oder der Motivation für Angriffe auf Webseiten. Also, ich glaube, was relativ klar ist, dass die Webseite mittlerweile einen relativ hohen Stellenwert für einen Makler hat und dass, wenn die Webseite nicht funktioniert, dass das wirtschaftlich schwierig werden kann oder dass es zumindest Nachteile gibt. Und deswegen rückt die Webseite auch so ein bisschen in den Fokus. Und ja, mal zu überlegen, warum könnte denn jetzt jemand eine Webseite angreifen? Was steht da eigentlich hinter? Erste Motivation: Neugier und Spaß. Hört sich bisschen blöd an, aber es gibt halt Menschen, gerade Jugendliche, junge Erwachsene, die sich als Hacker verstehen und die einfach aus Motivation haben, ich komme da rein oder ich gucke mich da mal um. Das ist noch nicht mal unbedingt mit einem Schaden verbunden, das hat einfach viel mehr mit Neugier zu tun, mit der Herausforderung, vielleicht irgendwas zu knacken und irgendwas hinzubekommen. Ja, vielleicht dann. Ist dir sowas schon mal über den Weg gelaufen?
Leider ja. Neugier und Spaß. In Fachkreisen nennen wir diese Zielgruppe Script Kiddies. Klingt es ein bisschen abwertend, es stammt aber wirklich aus der Zeit. Das sind in den 90ern, 2000ern, als der Begriff geprägt wurde, halt primär Menschen, die einfach Dinge ausprobieren. Das ist wie halt so eine nicht abgeschlossene Tür. Ich möchte da reingucken. Die Hemmschwelle ist sehr gering, die Hürden sind sehr gering und das geht einfach nur um den Spaß an der Sache oder eben mit verfügbaren Mitteln da mal etwas zu tun, was vielleicht verboten ist. Ja.
Genau, also im konkreten Fall kann ich mich an jemanden erinnern, der ist in die Systeme eines Kunden von uns irgendwie reingekommen. Das war nicht unsere Website, die von uns betrieben wurde. Hat dem Kunden dann 5 Daten geschickt und hat gesagt, du pass mal auf, ich erkläre dir gerne, wie ich das gemacht habe, aber dann hätte ich halt von dir gerne irgendwie ein paar Euro oder irgendwie ein iPod oder irgendwie sowas. Es ging wirklich um 3,50 € und der hat ihn dann eingeladen und hat sich damit mit seinem IT-Betreiber dahingesetzt und ja, der hatte recht, da war halt einfach eine Sicherheitslücke. Die haben sie dann geschlossen, derjenige hat da irgendwie was für gekriegt und war dann auch total happy. Insofern, das gibt es wirklich, das kann teilweise gar nicht mal negativ sein, es kann auch durchaus fast einen positiven Charakter haben. Ich versuche das mal so ein bisschen positiv zu verkaufen. Häufig hinterlassen die Leute dann so eine Art Graffitis. Das kann man eigentlich auch mit der echten Welt vergleichen, dass sie halt anderen zeigen, guck mal, ich war hier drin, ich habe es hier geschafft. Das kann auch eine Motivation sein. Ja, oder sie machen einfach was kaputt. Also so sinnlose Randale kann es da auch geben. Ist relativ schwer, weil man sich dagegen eigentlich nicht so richtig gut schützen kann. Dann haben wir das Thema Habgier. Das ist relativ einfach, da will jemand Geld verdienen. So, gibt es eine Motivation, irgendwie an Geld zu kommen. Und das dritte große Thema, was wir auch immer wieder haben, ist Rache. Wie auch immer motiviert, aber das ist wenig rational, da geht es halt einfach darum, ich möchte jemandem was heimzahlen. gucken wir uns die Sachen mal ein bisschen genauer an. Neugier und Spaß, Jugendliche und Hacker, nicht unbedingt immer eine negative Intention. Häufig ist das Level, auf dem dort gearbeitet wird, nicht sonderlich hoch, was bedeutet, dass man mit relativ geringem Aufwand die eigentlich schon abhalten kann. Also mit der echten Welt, wenn ich ein gutes Schloss habe, wenn ich irgendwie meine Rollladen runterlassen kann, dann ist es halt schwieriger, in den Laden einzusteigen, dann machen es weniger. Das heißt, da kann man mit relativ geringen Mitteln schon viele abhalten. Und das Thema ist, die geben relativ schnell auf. Also das ist meistens nicht nachhaltig, was die machen. Die versuchen es mal und dann ziehen die weiter. Ne? Und dann, also das ist gar nicht so das große Thema. Bei der Habgier wird es ein bisschen schwieriger. Da haben wir verschiedene Formen. Betrug, Erpressung und Konkurrenzschwächen. Das sind jetzt eigentlich mal so die Hauptdinge, die wir so beobachtet haben. Betrug, hast du da ein Beispiel, Jan?
Betrug ist in dem Fall sogar relativ gut greifbar, wenn man es schafft, in ein System einzusteigen. Da hat man ja meistens Zugriff auf sensible Daten. Und mit diesen sensiblen Daten kann man dann natürlich Schabernack betreiben, sich zum Beispiel als Mitarbeiter ausgeben oder jetzt zum Beispiel im Maklerumfeld auch vor kurzem relativ aktuell passiert. Ohne überhaupt in ein System einbrechen zu müssen, kann man auch Webseiten kopieren. Dafür kann man sich nicht schützen, weil man den Unterschied zwischen einem legitimen Besucher und eben so einem Kopiervorgang nicht wirklich merken kann. In dem Fall ging es aber darum, dass eben die Webseite eines Maklers kopiert wurde und dann auf den bekannten Immobilienportalen sich Menschen für einen Mitarbeiter des Maklers ausgegeben haben und eben versucht haben, von Interessenten Voranzahlungen für Besichtigungen zu erbeuten. Das ist so ein klassischer Betrugsfall.
Also da ging es konkret darum, dass die Leute 1% der Kaufpreissumme als Kaution hinterlegen sollten, um an einer Besichtigung teilzunehmen. Und da gibt es Leute, die das gemacht haben. Also die Fälle sind uns auch bekannt. Da wurden wirklich täuschend echte Immobilien auf den Portalen angeboten und dann wurde eine Webseite mit einer Domain, die sehr ähnlich war der eines Maklers, ins Netz gestellt und da wurde dann erklärt, wie denn das Verfahren ist. Das kam natürlich nicht vom Makler und unser Kunde kriegt ja dann auf einmal Anrufe, ja, was ist denn jetzt mit der Besichtigung und warum meldet sich denn da keiner und warum komme ich nicht an die Immobilie? Also das ist echt schon eine harte Nummer. Ja, das ist aber so ein klassischer Betrugsfall. Das Thema der Erpressung ist ein bisschen anders. Da wird meistens irgendwie die Webseite unter Feuer genommen oder es werden Daten geklaut und da geht es dann darum, ja, Geld zu erpressen, indem man praktisch die Webseite wieder hergibt oder wieder herstellt. Ja, und das letzte Motiv, die Konkurrenz zu schwächen, das gibt es halt auch, indem man versucht, die Webseite oder so aus dem Netz zu nehmen oder als unzuverlässig erscheinen zu lassen oder ähnliches. Ganz schwer zu lokalisieren, wo das herkommt, aus welcher Richtung, aber ist halt auch eine Motivation, die es am Markt gibt.
Lässt sich doch eben ganz gut auf die, in Anführungszeichen, Hauding-Stories, die man so kennt, mit Schutzgelderpressung und ähnlichem vergleichen, weil nichts anderes ist das. Die Webseite ist dein Laden lokal im Internet, ständig erreichbar und dann hat es halt jemand darauf abgesehen, Geld von dir zu erbeuten, damit du dein Arbeitsumfeld weiter nutzen kannst und damit halt diese Webseite weiter funktioniert. Das ist grausam, aber passiert leider. Genau. Je erfolgreicher man wird,
genau, also je erfolgreicher man größer wird, desto höher ist natürlich die Chance, dass man da ins Fadenkreuz gerät. Rache, ja, Rache ist ein Thema, das ist ganz schwierig greifbar. Das kann aus verschiedensten Richtungen kommen. Das kann eine persönliche Motivation mit einem Mitarbeiter, mit einem Geschäftsführer sein. Das kann, ich sag mal, auch so ein bisschen politisch motiviert sein, dass jemand meint, da müsste es den Maklern heimzahlen oder die Immobilienbranche als solches. Es können Racheakte sein für eine Wohnung, die man nicht bekommen hat, für etwas, was man nicht kaufen oder mieten konnte. Oder es können halt auch einfach Menschen sein mit psychischen Störungen. Auch das gibt es, die aus irgendeinem Grund sich von einem Unternehmen gestört fühlen und dann da einen persönlichen Rachefeldzug starten. Auch ganz schwierig greifbar, erkennt man meistens daran, dass bei dieser Motivationslage keine Geldforderungen im Raum stehen. Das heißt, da ist nicht irgendwo jemand, der sagt, ich möchte jetzt hier eine Zahlung haben oder da ist nicht irgendwie ein Geschäftsmodell dahinter, wo man sieht, da soll jetzt Geld überwiesen sein. Wenn solche Sachen auftauchen, ist es meistens Nicht mit Geldforderungen verbunden und deswegen gehört das irgendwie auch in die Liste, weil manchmal gibt es halt Dinge, die kann man sich nicht erklären, warum sie passieren und es gibt auch keine wirkliche Logik dahinter. Dann steht häufig Rache als Motivation dabei. So, eine weitere Kategorie, um die Sachen zu greifen, ist, wie ist die Beziehung zum Unternehmen, das angegriffen wird. Und das finde ich auch ganz spannend, mal aus der Perspektive drauf zu gucken. Drei Kategorien sehe ich da. Das Thema, es gibt keine Beziehung zwischen dem Täter und dem Unternehmen. Es gibt eine Konkurrenzsituation und es gibt eine persönliche Beziehung. Gehen wir die Sachen mal durch von der Art her. Keine Beziehung, schwierig zu finden, meistens hochprofessionell und die Abwehr ist eigentlich durch einen hohen Standard möglich. Also was heißt das konkret? Erstens, wenn da jetzt irgendeiner im Netz eine Webseite kopiert und sich Geld auf irgendeinem Konto in der Ukraine oder sonst was überweisen lässt, kaum eine Chance, den zu finden. Das ist, muss man ehrlich sein, ist auch für die Polizei und für die Behörden unglaublich schwer, da irgendwie jemanden habhaft zu werden. Dadurch, dass die das als Einkommensquelle machen, es sind teilweise sogar staatliche Stellen, also von Nordkorea gibt es zum Beispiel Berichte, dass die das als Einnahmequelle für die Devisenbeschaffung nutzen würden, solche Dinge, das Verschlüsselungstrojaner und ähnliches. Also das ist natürlich eine harte Liga, mit denen man sich da anlegt. Was aber möglich ist, das ist eigentlich so unsere Erfahrung, die gehen immer so ein bisschen auf die schwächsten Mitglieder der Herde. Also es ist wirklich wie so ein Raubtier. Die gehen jetzt nicht an denjenigen mit den höchsten Standards. Die werden sich jetzt nicht direkt an den Sparkassen oder an den Banken mit riesigen Standards versuchen, sondern suchen halt finanzstarke Unternehmen, die aber einen geringen Sicherheitsstandard fahren, weil sie da am meisten Chance sehen, etwas abzugreifen. So, und wenn man diesen Sicherheitsstandard besonders oder vermeintlich hochhält oder auf den ersten Blick hochhält, sagen die, ja, gibt einfachere Opfer, oder? Ist das falsch wiedergegeben oder?
Ja, doch, das bringt sehr gut auf den Punkt. Entscheidend dabei ist nochmal die Unterscheidung zwischen der Professionalisierung, weil da würde ich nochmal unterscheiden zwischen den initial angesprochenen Script-Kiddies, die man
Ja,
einfach
okay.
dadurch erkennt, dass sie eben keine Professionalisierung haben und eben den, nehmen wir mal den Worst Case, staatlich subventionierten hochprofessionellen Angreifern, weil letztere können halt auf einen Werkzeugfundus und auch auf Mittel zurückgreifen, gegen die man sich als in Anführungszeichen normaler Webseitenbetreiber einfach nicht wehren kann. Ne, man muss einfach hart sagen, kein System ist absolut sicher. Es gibt keine absolute Sicherheit. Man muss aber halt wie bei einer vernünftigen Hauseingangstür den Aufwand, um dort hineinzukommen, so hoch wie möglich halten und auch bekommen. Deswegen, ich kann das so voll unterschreiben, Abwehr durch hohen Standard. Wenn man an den Basics versagt und sich nach außen als Opfer präsentiert, und da muss man ehrlich sein, ja. Man kann heutzutage mit relativ wenig Aufwand diese Opfer finden und identifizieren im Internet, unter den Webseiten. Dann sucht man sich die aus. Ich würde ja auch nicht die 6-Punkt-Verriegelung als Haustür wählen, wenn ich nebenan eine Nebeneingangstür habe, die halt keinerlei vernünftige Verriegelung hat.
Genau, so muss man es auch sehen. Im Internet ist es halt noch so, man kann praktisch Programme schreiben, die an jede Tür klopfen. Und das macht es dann halt besonders einfach. Wenn ich jetzt also sage, okay, ich gehe mal auf alle Haustüren eines bestimmten Typs, also nehmen wir jetzt, werden wir mal konkret, wir haben verschiedene Content-Management-Systeme, da gibt es WordPress, da gibt es Typo 3, da gibt es Joomla, alles andere. Und wenn ich jetzt irgendwo eine Sicherheitslücke erkannt habe, die ist irgendwo dokumentiert, da hat irgendjemand gesagt, da gibt es ein Problem, dann kann ich halt ein Programm bauen, was halt sozusagen durchs ganze Internet zieht und erstmal fragt, bist du Joomla und hast du schon das passende Sicherheitsupdate? Ah nee, ja, dann passt ja der Schlüssel, dann kann ich da rein. Das heißt,
Der entscheidende Punkt, Lars, an der Stelle ist, du musst dieses Programm nicht bauen, sondern diese Programme gibt es im Internet
richtig.
frei verfügbar für jeden. Das ist nämlich die Kategorie Script-Kiddies. Die nutzen genau diese verfügbaren Werkzeuge.
Genau, also das ist sehr, sehr leicht, an diese Werkzeuge zu kommen. Und dann hat man praktisch jemanden, der an alle Haustüren geklopft hat. Und dann muss ich im Endeffekt, ja, im Endeffekt steht die Tür dann offen und dann kann ich mal gucken, was hinter der Tür ist. Und da wird es dann halt wirklich schwierig. Das ist aber dann das Thema hoher Standard. Deswegen sollte man, gerade bei WordPress-Webseiten ist das ein Riesenthema, weil es sehr verbreitet ist und weil es dort all diese Sachen gibt, auf jeden Fall dafür sorgen, dass man diese Sicherheitsupdates immer macht. Das ist der erste konkrete Tipp, den ich an Sie habe, sorgen Sie dafür, dass Ihre Webseite immer auf dem aktuellen Stand ist. Weil wenn sie es nicht ist, sind sie das letzte Vieh in der Herde und dann kommt der Löwe und haut sie einfach um. So einfach ist es da, hat was von Darwinismus. Bei der Konkurrenz wird es ein bisschen schwieriger zu beweisen. Also man hat, beim einen ist es total schwierig, den zu finden, wenn es überhaupt keine Beziehung gibt. Bei der Konkurrenz ist es meistens so, dass es kaum zu beweisen ist. Eine Konkurrenz ist meistens wenig professionell, also im Vergleich zu jemandem, der da irgendwie seinen Lebensunterhalt mit verdient, hat aber finanzielle Mittel. Das macht sie teilweise wieder ein bisschen gefährlich, weil sie halt zum Beispiel mit so DDoS-Attacken, für die man Ressourcen braucht, arbeiten könnte. Und das Blöde bei der Konkurrenz ist, die sind meistens sehr hartnäckig. Also das ist nicht eine Geschichte, die nach 2 Tagen vorbei ist, sondern da hat man dann auch Dauerärger mit, weil man immer wieder versucht, den anderen oder die Webseite des anderen irgendwie schlecht zu machen, anzugreifen, offline zu nehmen. Letzter Punkt, die persönliche Beziehung. Ist meistens schwierig zu beweisen. Man hat meistens, wenn solche Dinge passieren, irgendwann Anhaltspunkte, aus welcher Richtung das kommen könnte. Es gibt dann halt auch so Sachen, wo man weiß, dieses Wissen hat nicht jeder, das kann nicht jeder machen, was da gerade passiert. Meistens ist es wenig professionell und zum Glück haben diese persönlichen Beziehungen meistens nicht finanzielle Mittel, weil es halt nicht deren Geschäftsmodell ist, jemanden zu schädigen, sondern das passiert dann halt einfach und es ist häufig völlig irrational. Das macht es halt unberechenbar, weil man nicht nachvollziehen kann, warum passiert das da jetzt. Und das ist halt schwierig dann auch zu finden, wo an nächster Stelle da angegriffen wird.
So. Allerdings, um da einzusteigen, Lars, an der Stelle, das finde ich nämlich sehr, sehr wichtig, die persönliche Beziehung und auch gerade interne Bedrohung, also sei es ehemalige Mitarbeiter oder auch aktive Mitarbeiter, die halt verärgert sind, sind bei Bedrohungsanalysen nach wie vor eine der Quellen, die am meisten Schaden verursachen können. Das sind so Banalitäten wie, wenn ich noch ein Passwort habe, das ich gar nicht mehr haben sollte und damit Zugriff auf Dinge habe, auf die ich keinen Zugriff mehr haben sollte, dann brauche ich halt weder finanzielle Mittel noch professionelle Werkzeuge. Das sind halt Dinge, die gerne übersehen werden. Und ich kann dann mit sehr, sehr wenig Aufwand und überhaupt keinerlei finanziellem Einsatz da einen massiven Schaden anrichten. Und diese Bedrohungspotenziale werden unserer Erfahrung nach leider oft unterschätzt, weil man dann glaubt, naja, man löscht dann halt die Accounts erst eine Woche, nachdem der Mitarbeiter gekündigt hat. Das kann sich aber sehr, sehr schnell rächen, ne, weil die Mitarbeiter haben in der Regel auch interner, wenn man Pech hatte, auch über solche interner wie wo liegen denn Sicherungskopien oder wo habe ich mein Archiv? Und wenn dann da jemand wirklich boshafte Absichten hat, dann nimmt man sich halt zuerst diese Dinge vor.
Genau, also das ist, ich habe mich da immer gewundert, ich habe eine Zeit lang in London gearbeitet und das war teilweise schon ein Schauspiel, das war damals eine große Bank und da unten gab es so Drehkreuze und du bist da, hast da morgens gestanden, hast mit jemandem unterhalten und dann kam es immer mal wieder vor, dass einer da durchgelaufen ist und dann hörte man so, au! Und dann ist er an dem Drehkreuz hängen geblieben und in London war das wirklich knallhart so, wenn man gekündigt wurde, wurde einem morgens die Karte gesperrt, dann ist man an dem Drehkreuz hängen geblieben, dann ist man von der Security an den Schreibtisch gebracht worden, dann musste man seine Sachen packen, durfte keinen Rechner mehr anpacken und raus. Das ist schon hart, das ist in Deutschland in der Regel nicht so, aber man muss schon überlegen, wenn ich jemanden kündige, welches Gefahrpotenzial steht da hinten dran und was ist auch die Lage einer Kündigung. Manchmal gibt es da ja auch eine Vorgeschichte zu. Und ich kann nur empfehlen, wenn Sie ein Problem damit haben, sperren Sie die Zugänge vor dem Gespräch oder während des Gesprächs, nicht erst eine Woche später. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Hatten wir in der Kundschaft immer mal wieder, dass es dort meistens nicht zur Sabotage kam, aber häufig auch zum Datenklau. Das ist noch so ein zweites Thema, was dann irgendwo da hinten dran steht. Also da kann ich wirklich auch noch einen ganz konkreten Tipp geben. Wenn es denn zu einer Trennung kommt, alle Passwörter, alles systematisch, sich vorher überlegen, was hat derjenige, wo hat der Zugriff drauf, was muss ich alles sperren. Das ist auf jeden Fall ein Punkt und was auch ein Punkt sein kann, also ist bei uns natürlich so, wenn es irgendwo so ist, dass man noch weitere Passwörter hat oder andere Geschäftsbeziehungen hat, da eventuell auch noch Kunden zu informieren, dass es dort eine Trennung gegeben hat. Nicht, dass derjenige sich noch weiter als Mitarbeiter ausgeben kann, um dort weitere Dinge zu tun, die nicht so gedacht sind. Deswegen ist eine ganz schwierige Sache, auch Richtung Datenschutz und sowas, aber da wirklich zu sagen, bereiten Sie sich vorher auf solche Termine vor, da kann man viel Ärger vermeiden. Das ist jetzt gerade, was die internen Mitarbeiter angeht. Ansonsten bei Kunden oder so ist es natürlich schwierig, weil sie als Makler immer wieder das Thema haben, dass sie jemand vielleicht auch eine schlechte Nachricht überbringen müssen, dass er die Wohnung nicht bekommt oder dass er das Objekt halt nicht kaufen kann. Und es gibt halt Menschen, die sind nicht ganz rational und funktionieren irgendwie im Geiste anders als die meisten anderen. Und da kann man schon mal Pech haben, dass man auf so jemanden trifft und der irgendwie Dinge macht, mit denen man eigentlich nicht gerechnet hat. Ganz schwierig vorherzusehen, muss man, glaube ich, mit leben.